sally yonder all in flames, dragging behind him a sack of chains. Who's that yonder all in flames? For up jumped the devil and he staked his claim.
Der australische Musiker Nick Cave hatte schon immer eine enge Beziehung zum Teufel. Seit 4 Jahrzehnten besingt er ihn und jetzt hat er ihn in Ton gegossen. 17 Keramikfiguren im Museum Vorlinde bei Den Haag erzählen die Lebens- und Leidensgeschichte des Teufels und damit auch die von Nick Cave selbst. Tobi Müller war für das Monopolmagazin in der Ausstellung und konnte mit Nick Cave darüber sprechen, was ihm dieser Schritt von der Musik in die bildende Kunst bedeutet. Wenn berühmte Leute plötzlich auch noch Kunst machen, dann stößt das bei KunstkritikerInnen nicht immer auf Begeisterung. Das NRW-Forum Düsseldorf hat bis vor ziemlich genau einem Jahr die Ausstellung Beyond Fame gezeigt. Eine Sammelausstellung der Werke von 18 Promis. Mit dabei Büsten von Designer Harald Glöckler als Jesus Christus Superstar, Blumengemälde von grünen Politiker Anton Hofreiter und Zeichnungen von Cyborgs und Nymphen aus der Hand der kanadischen Pop-Ikone Grimes. Die Kritik an der Ausstellung war groß. Purer Voyeurismus sei das. Das Museum verkomme zum Boulevard und überhaupt, diese Leute hätten schon genug Kanäle, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wir wollen uns dieses Phänomen heute genauer angucken. Welchen Platz finden Celebrities in der Kunstszene? Ich bin Joanna Voss. Hi.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Wenn Stars plötzlich Kunst ausstellen, dann stößt das bei Fans oft auf Begeisterung. Unter KunstkritikerInnen sind die Reaktionen dafür umso verhaltener. Ist das berechtigt? Das wollen wir uns heute anhand von 2 Beispielen angucken. Nick Cave und Peter Doherty. Letzteren hat Saskia Trebing vom Monopolmagazin vor der Eröffnung seiner Solo-Ausstellung Felt Better Alive in der Janine Bean Gallery in Berlin getroffen. Hallo Saskia.
Hallo.
Vielleicht erstmal, wir kennen Peter Doherty eher als Pete Doherty, als Frontsänger der Baby Shambles und der Libertines, also so ein bisschen als Enfant terrible des britischen Rocks. Wie können wir uns seine Kunst vorstellen? Was ist das für eine Ausstellung?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass, glaube ich, jeder oder jede, die sich so ein bisschen für Starkultur oder auch für die Musik der letzten 25 Jahre interessiert hat, den Namen wahrscheinlich kennt, wahrscheinlich auch eben nicht nur die Musik kennt von Baby Shambles oder von den Libertines, sondern eben das Ganze auch mit sehr vielen Geschichten assoziiert. Also Peter Doherty ist ja eine Figur, die durch Drogen, Beziehungen zu berühmten anderen Musikerinnen oder auch zu Kate Moss oder auch durch seinen Kontakt zu Amy Winehouse sehr stark auch in der Boulevardpresse immer aufgetreten ist. Und was nicht so viele Leute wissen, ist, dass er aber trotzdem auch immer schon eigentlich gezeichnet und gemalt hat. Und das ist jetzt seine 2. Ausstellung in Berlin, also dass das dann institutionell wird, dass es gezeigt wird im Rahmen von Galerien oder zum Beispiel in Düsseldorf auch in einer Museumsausstellung. Das ist relativ neu und wenn man über die Kunst spricht, dann kann man vielleicht so ein bisschen sich behelfen damit, dass es ein bisschen Anklang hat an Street-Art-Kunst. Also es gibt Stencils, es gibt gesprühte Werke, es gibt auch so ein bisschen, also er taggt teilweise auch auf der Leinwand oder auf Papier und dann aber auch eigentlich klassisches Zeichnen. Also es gibt auch Aktdarstellungen zum Beispiel, die er gezeichnet hat von Körpern, von seinem eigenen Körper auch. Und teilweise sind die mit Blut gemalt. Und das geht dann natürlich auch sehr stark auf diese Drogengeschichte zurück, dass er gesagt hat, dass er manchmal gar keine Stifte zur Hand hat, sondern dann einfach mit dem gemalt hat, was gerade da war. Und das war dann eben sein Blut. Das ist in der Kunstgeschichte Krass. Eigentlich... ja, das haben viele Künstler in der Kunstgeschichte auch gemacht. Und oft war das eigentlich so eine Protesthaltung oder dass man eben gesagt hat, man möchte eigentlich das Unreine oder das, was als eklig oder abstoßend betrachtet wird, irgendwie konzeptuell in seine Kunst einbeziehen. Bei Peter Doherty klingt das so ein bisschen pragmatischer, also dass es tatsächlich auch viel mit Rausch zu tun hat und der Tatsache, dass einfach Nadeln und Blut für ihn was Alltägliches waren. Und diese Bilder sind dann schon in den frühen 2000er Jahren, teilweise in den Nullerjahren entstanden. Es geht aber in der Ausstellung bis zu 2023, 2024, wo dann auch zum Beispiel Artwork gezeigt wird für das Album, was jetzt dieses Jahr noch rauskommt von Peter Doherty. Man kann es also auch nicht so ganz von der Musik trennen.
Und was für ein Selbstverständnis hat er von seiner Kunst?
Ich habe im Interview auch versucht irgendwie immer wieder, ihn darauf anzusprechen, wie denn sein Verständnis seiner Kunst ist. Er hat ja Literaturwissenschaft studiert und interessiert sich auch sehr für Kunstgeschichte. Also man merkt das im Gespräch, dass er sehr viel weiß über gerade auch so 19., frühes 20. Jahrhundert. Das sagt er ja auch über sich selbst, dass er manchmal das Gefühl hat, er gehört irgendwie gar nicht in diese Gegenwartszeit, sondern fühlt sich fast wie so ein Renaissance-Man, wenn man jetzt seine Worte einmal benutzen darf. Und er weiß sehr viel und er liest sehr viel über Kunst und auch über Literatur und schreibt selber auch Gedichte. Aber etwas, was bei ihm irgendwie gar nicht so auf Resonanz offenbar gestoßen ist, ist eben diese Frage so, mit welchen analytischen Werkzeugen oder Gedanken er an seine Kunst rangehen möchte. Denn für ihn ist das offenbar etwas, was sehr ungeplant und eigentlich wie Songschreiben auch oder wie er das beschreibt, wie auch Musik spielen, etwas ist, was man einfach macht, also was eigentlich gar nicht durch Denken entsteht, sondern durch Machen, durch Spontanität, durch Gefühle, was natürlich auch so ein, eigentlich fast schon so ein künstlerisches Klischee ist, dass man kann es nicht erklären, man muss es einfach machen, es kommt auf einem raus. Und dass sich die Leute dafür dann auch noch interessieren, ist natürlich auch ein sehr großes Privileg, was er hat als Mensch, der schon bekannt ist. Aber er selber wollte da gar nicht so reingehen, sondern sagte eben immer wieder, dass zu viel Analyse seine Kunst überhaupt nicht entstehen lassen würde.
It doesn't lend itself to too much analysis for me. It's like the more if we sit and talk about something, I want to go and do it.
Also man hat den Eindruck, er will einfach nicht viel drüber philosophieren, was diese Werke bedeuten. Also dieses einfach Machen, dieses sehr Intuitive, das hat ja auch sowas von einem autodidaktischen Ansatz. Das passt ja eigentlich nicht so richtig zum Kunstbetrieb, der eher den Ruf des Intellektuellen hat, wo es angeblich nicht reicht, einfach berühmt zu sein und ohne nachzudenken sein Herz auszuschütten auf eine Leinwand, sondern da sollte man ein Konzept haben, ein Handwerk gelernt haben vielleicht auch und darüber nachdenken, welche Botschaft man in die Welt sendet. Wie passt das zusammen? Ist Pete Dohertys Kunst vielleicht auch ein Zeichen dafür oder ein Symbol dafür, dass sich die Kunstwelt auch ein bisschen selbst überhöht?
Also ich glaube, man muss da auf jeden Fall ein bisschen unterscheiden, denn es ist ja eigentlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Menschen in mehr als einer Disziplin eine gewisse Exzellenz erlangen oder auch bekannt dafür sind. Also ich will jetzt Pete Doherty nicht unbedingt mit Leonardo da Vinci vergleichen, das wäre dann doch ein bisschen zu viel der Ehre, aber es wäre vielleicht wichtig einmal, würde ihm sicherlich gefallen. Ich möchte ihm den Gefallen allerdings jetzt nicht tun, dass ich das qualitativ verteidigen möchte oder vergleichen möchte, sondern einfach nur die Idee dieses universalen Künstlers oder dieses Universalgenies, wenn man jetzt dieses Wort nochmal gebrauchen wird, das ist ja eigentlich total alt und es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Kunstgeschichte, die nebenbei oder vielleicht kann man gar nicht nebenbei sagen, sondern dass einfach verschiedene Ideen, verschiedene Ausdrucksformen gefunden haben. Also zum Beispiel Maler, die auch viel geschrieben haben oder David Lynch kann man nennen jetzt aktuell, der vor kurzem verstorben ist, der Regisseur, der zuerst Malerei studiert hat und dann erst zum Film gekommen ist. Es gibt sehr, sehr viele Regisseure, die bildende Kunst studiert haben oder auch andersrum, die gerade auf der Berlinale zum Beispiel hat die bildende Künstlerin Amalia Uhlmann einen Film laufen. Also diese Genreüberschreitungen sind gar nicht so sehr was Außergewöhnliches. Ich glaube, worum es jetzt bei Positionen wie Peter Doherty geht, ist, dass natürlich der Kunstbetrieb sich da eigentlich in eine Position sozusagen einbringt, sage ich jetzt mal neutral, die schon eine Aufmerksamkeit hat. Weil es ist natürlich, jeder kann intuitiv Kunst machen und alles aus sich rauslassen, was da drin ist und man rauslassen möchte. Die Frage ist ja, hat das eine Relevanz und hat das ein Echo auch von der Öffentlichkeit? Und ich glaube, da ist es bei zum Beispiel jetzt eben Musikern oder Rockstars, wie man das sagen möchte, bei Pete Doherty ist es einfach gegeben, dass ein Interesse besteht, das erstmal unabhängig ist von der Qualität der Werke. Und ich glaube, man würde sowohl dem Künstler Pete Doherty Unrecht tun, wenn man da jetzt mit so Qualitätskriterien rangehen würde. Was man sagt, ist das gute Kunst, ist das relevant? Weil es wird einfach schon daher relevant, dass es eine ausreichend große Gruppe von Menschen gibt, die diese Kunst sehen möchte. Und dann kommt man natürlich in den Kunstbetrieb rein, der, ja, ich würde sagen, auf der einen Seite ein bisschen skeptischer ist gegenüber Autodidakten als vielleicht die Musik, dass man dieses Kunststudium oder diese Relevanz durch Institutionen, durch wissenschaftliche Aufarbeitung, die spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Auf der anderen Seite ist der Kunstbetrieb natürlich auch beeinflusst davon, in einer gewissen Aufmerksamkeitsökonomie mit ein Player zu sein. Und da sind natürlich solche Ausstellungen mit Stars eine Möglichkeit, ein Publikum auch anzusprechen, was man sonst nicht hat in den Häusern. Ich glaube, das war ja auch die Idee bei der Ausstellung in Düsseldorf mit dem Beyond Fame, dass man irgendwie mit frischem Blick diese Menschen noch mal neu anschauen kann. Aber eben gleichzeitig auch schon so viel weiß, dass man überhaupt erst den Impuls hat, diese Kunst sich anschauen zu wollen.
Das heißt, würdest du sagen, dass solche Ausstellungen vielleicht auch eigentlich eine Chance für uns sind als Publikum, dass man sich nochmal den Spiegel selber vorhält und sich fragt, wieso erwarte ich von dieser Person, dass sie was Biografisches macht? Was hat mein Bild, was ich aus der Öffentlichkeit über die Person habe, vielleicht damit zu tun, was ich auch von der Ausstellung erwarte und sich so ein bisschen mit den eigenen Vorurteilen zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, diese eigenen vorgefassten Meinungen und Vorurteile sind auf jeden Fall sehr interessant, weil das ja auch was drüber aussagt, was erwarten wir eigentlich von diesen Menschen, und wenn jemand eine Sache gut kann, heißt das ja nicht unbedingt, dass er eine andere Sache nicht gut kann, aber es heißt eben auch nicht automatisch, dass jemand, der ein guter Gitarrist, Songschreiber oder Musiker ist, auch unbedingt gleich ein guter Künstler ist, und ich glaube, so eine gewisse Unvoreingenommenheit finde ich wichtig, wenn man sich so eine Ausstellung anschaut. Das hat auch Peter Doherty dann noch gesagt, dass er sich eigentlich am glücklichsten wäre, wenn jetzt einfach irgendein Mensch in diese Ausstellung reinläuft, gar nicht weiß, wer er ist und dann darin was finden kann. Ein bisschen Koketterie ist das natürlich auch, weil in der Ausstellung überall steht, wer er ist und was das alles mit seinem früheren Leben zu tun hat. Aber ich glaube eben auch, sich die Mechanismen bewusst zu machen, warum guckt man sich diese Ausstellung jetzt eigentlich vielleicht eher an als von einem Künstler oder einer Künstlerin, die man noch nie vorher gehört hat. Also vielleicht auch so dieses eigene, die eigene Reaktion auf diesen Ruhm zu beobachten, finde ich sehr gut. Und dass das seinen Platz hat in der Kunst, würde ich überhaupt nicht bestreiten wollen. Aber es ist eben auch nicht die einzige Kunst, die man sich anschauen kann. Und es gibt eben auch viele, viele andere, die vielleicht nicht so bekannt sind, die sich aber sehr intensiv und eben auch sehr lange mit ihren Werken auseinandergesetzt haben und eben so sich dieses, es kommt einfach und dann geht's in die Welt raus, die sich das eben auch überhaupt nicht leisten können.
Das sagt Saskia Trebing vom Monopol Magazin. Vielen Dank.
Gerne.
So, und jetzt zu Nick Cave. Der ist in jeder Hinsicht ein Sonderfall, sagt Tobi Müller. Er ist freier Kulturjournalist und hat sich Nick Caves Keramikfiguren für Monopol angeguckt. Hallo Tobi.
Hallo Johanna.
Warum ist Nick Cave für dich so ein besonderer Fall?
Naja, weil er erstens eine sehr lange Karriere hat, nämlich 45 Jahre. Und weil sich in dieser Karriere im Gegensatz zu vielen anderen Rockmusikern und Musikerinnen in seinem Alter doch einiges verändert hat. Sein Werk hat nicht quasi eine Hochphase von 10 Jahren, was die meisten haben, und dann wiederholt sich das mehr oder weniger gut, sondern es verändert sich tatsächlich stark zwischendrin, nimmt ganz andere Richtungen, und trotzdem ist es so ein Body of Work, ist es so eine Einheit, die man fast linear eigentlich verfolgen kann. Also es sind schon die ähnlichen Themen, die ihn schon sehr, sehr lange begleiten, und das ist eben auch in der Kunst so, die kehren wieder. Es ist nicht so, dass Nick Cave jetzt, was man vielleicht erwarten könnte von Männern in seinem Alter, Gitarrentöpfert oder Frauentöpfert oder Gitarrentöpfern, die wie Frauen aussehen oder irgend so ein Quatsch.
Oder Frauen, die wie Gitarren aussehen.
Richtig, genau. Das ist alles nicht eingetreten, sondern durchaus eine Weiterentwicklung oder ein anderes Medium für die Themen, die sich eigentlich schon immer in seinem Werk ereignet haben oder die da zumindest sichtbar sind. Er hat das auch gesagt in Holland im Museum Vorlinden, wo er vor einer kleinen Journalistenschar Auskunft gegeben hat, wie sich das für ihn anfühlt.
It doesn't feel to me like I've been a musician and I got a bit bored with it and I decided to take up art or something like that, which a lot of musicians actually do. I have a deep fear of that because it tends to be a disastrous idea. but I just felt naturally that there was my natural place to be sitting there playing with clay. Unfortunately, I have this other job.
Also er sagt da, dass es sich für ihn eben gerade nicht so anfühlt, als sei er jetzt einer dieser vielen MusikerInnen, die so ein bisschen gelangweilt sind mit ihrer Karriere, mit dem ewigen Touren und Platten machen und dann plötzlich entscheiden, ach, ich mache jetzt ein bisschen Kunst, das stellt bestimmt jemand aus. Er hat dann gesagt, es fühlt sich für ihn sehr natürlich, sehr organisch an, da ein bisschen mit Lehm herumzuspielen. Ein bisschen Selbstironie ist da natürlich schon drin, insbesondere wenn er dann am Schluss sagt, unfortunately I have this other job, aber unglücklich. Glücklicherweise habe ich ja noch diesen anderen Job und das natürlich der Rockstar zu sein.
Wie ist denn also sein Selbstverständnis von seiner Kunst? Du hast gerade gesagt, dass er darin Themen behandelt, die eigentlich ihn schon sein ganzes Leben lang begleiten. Wir haben am Anfang schon gehört, es geht sehr viel wieder um den Teufel. Also es sind 17 Keramikfiguren, sehr bunt, die haben unheimlich viele kleine Details, da steckt sehr viel Liebe und Hingabe drin. Die Lebensgeschichte des Teufels in 17 Stationen, von der Geburt bis zu seinem Tod. Was hat es mit dem Teufel und Nick Cave auf sich?
Na, zum einen ist da wie immer beides drin bei Nick Cave. Das wird oft übersehen. Es ist natürlich die Tragik. Es ist aber auch sehr viel Humor. Nur schon der Umstand, dass man quasi eine Via Dolorosa, also den Leidensweg Jesu, den christlichen Leidensweg, nachstellt in 17 Stationen. Ne? Das ist eigentlich die Form für den Kreuzweg Jesu, ne? Wenn man so möchte. Und das mit dem Teufel macht, ist natürlich eine kleine Provokation, könnte man sagen. Und der Teufel ist am Anfang auch ein ganz unschuldiges Kind, hat allerdings zwei rote Hörner, muss man sagen, und sieht dann ziemlich bald wie Nick Cave aus, zumindest was die Frisur angeht, ne? Also diese schwarz gefärbten, nach hinten gekämmten, halblangen Haare. Ein Bart klebt er ihm dann noch an, den hat Cave ja bekanntlich nicht. Und das ist schon ein Thema, jetzt nicht der Teufel an sich, obwohl der verschiedentlich auftaucht in seinem Werk, zum Beispiel 1994 in The Red Right Hand, ein Song, den Nick Cave and the Bad Seeds an jedem Konzert eigentlich spielen, das ich zumindest gesehen habe in den letzten 10 Jahren und auch schon davor. Ist man nicht genau sicher, ist das jetzt ein Gott, ist das ein Teufel, ist das eine strafende Hand, ist das eine erlösende Hand? Und das sind die Themen der Sünde, des Schmerzes, des Leidens, sehr, sehr biblische Themen, die in seinem Werk schon von ganz Anfang an, auch mit seiner Band The Birthday Party, wo sie noch alle auf Heroin waren und in London und Berlin rumgehängt sind, schon immer sehr prägend waren. Das war sehr alttestamentarisch früher, also wirklich auch sehr strafend. Und plötzlich hat sich dann eine Wende ergeben zu etwas, ich würde mal sagen, neutestamentarischen, ne? Also wo es mehr um Vergebung, wo es mehr um Liebe geht, wo es um Mystik geht, also zur Liebe zu etwas anderem, was dann wichtiger wird, aber auf dem Hintergrund derselben Themen wie Leid und Schmerzen. Wo ist dann jetzt eben etwas passiert in Nick Caves Leben, was diese zum Teil auch sehr allgemeinen, generellen Betrachtungen sehr, sehr viel konkreter gemacht haben. Und das ist zum einen die Tragödie eines seiner Söhne, der im Alter von 15 Jahren, ein Zwillingssohn, von einer Klippe in England gestürzt ist, angeblich auf LSD. Also ein Kind wurde ihm da entrissen. Das Allerschlimmste, was Eltern passieren kann, natürlich. Und ungefähr 8 Jahre später ist noch ein Sohn aus einer früheren Beziehung im Alter von gut 30 Jahren auch noch gestorben in Australien. Und diesen Umschlagpunkt, das hat Cave auch eigentlich ungefragt erzählt in Holland. Da hören wir mal rein.
It's hard to talk about this, but my second son died as I was glazing. I just, you know, felt on some fundamental level something was not right with the world. I wanted that you stand in front of these objects and feel some sympathy. You feel like you want to hold them or protect them in some kind of way. Because I think what is happening within those devils, that the sort of devastating potential of what it is to be alive is something that we all understand, that we are all going to face or have already faced, that we are essentially creatures of loss.
Also er erzählt da, dass als der Glasurprozess begann, also das Wichtigste beim Töpfern, ne, gucken, ob die Farben gleich rauskommen aus dem Ofen, wie man sie reingestellt hat, dass man die Glasur anbringt, dass das schön glänzt. Also angefangen hat damit, nach der rund einjährigen Beschäftigung mit dieser Töpferei, ist sein zweiter Sohn gestorben. Und er erzählt davon und hat dann gemerkt, es geht eigentlich jetzt nicht darum, quasi den Teufel als Teufel darzustellen, sondern als eine Figur, die Leid erfährt im Laufe seines Lebens. Es geht auch darum, dem Teufel selbst zu vergehen. Ich habe vorher gesagt, der Teufel trägt die Frisur von Nick Cave. Das ist natürlich auch er selber. Und er erzählt das da als Vater oder als Elternteil, stellt man sich die Frage immer, wenn man ein Kind verliert, habe ich daran Mitschuld? Habe ich was falsch gemacht? Und daran kann man
zumal, wenn man selbst so bekannt ist für seine Drogenkarriere wahrscheinlich.
Seine
oder?
Drogenkarriere, ja, über die er ja auch offen spricht immer wieder. Also 20 Jahre Heroin nehmen, davon 10 Jahre ganz kontrolliert. Nicht um sich wegzuschießen, sondern um zu funktionieren. Also ähnlich wie Keith Richards von den Stones. Die haben Drogen genommen, nicht um zu feiern, sondern um zu arbeiten, wenn man möchte. Mhm. Aber davon ist er auch runtergekommen. Aber das ist wichtig, um zu sagen, es geht ihm darum, wir sind im Grunde Kreaturen des Verlustes, Creatures of Loss, wie er da am Schluss dieses Zitates eben auch nochmal sagt, und dass es darum geht zu vergeben, sonst überlebt man nicht. Und wenn man solche Schmerzerfahrungen gemacht hat, wir werden sie alle machen. Er hat es jetzt früher gemacht als andere, wie er sagt, aber wir werden sie alle machen, muss man Wege finden, wie man damit umgeht, um nicht zu zerbrechen, weil man kann daran zerbrechen. Es ist eine Überlebensstrategie und das ist in dieser Kunst sichtbar, wo das dann quasi bricht, wo diese Teufelssaga, dieser Leidensweg des Teufels dann plötzlich nicht mehr generell und biblisch wird, sondern sehr konkret aus seiner eigenen Erfahrung gespiesen wird.
Das heißt, dieser Move in die Keramik war für ihn quasi therapeutisch?
Auf jeden Fall, ja. Also die ganze Musik ist für ihn therapeutisch, er sagt das auch immer wieder anderswo in diesem sehr schönen Interviewband mit dem Journalisten Sean O'Hagan, Hope, Faith and Carnage, Hoffnung, Liebe und Gemetzel, glaube ich, heißt das auf Deutsch, eines der besten Interviewbücher aus dem Pop- und Rockbereich, die ich überhaupt kenne, da gibt es ja auch unglaublich viel oberflächlichen Unsinn, das nicht, wo er immer wieder davon spricht. Und diese fast schon neurotische Beschäftigung, also täglich ins Studio zu gehen und an diesen Figuren zu arbeiten für über ein Jahr, spricht natürlich auch dafür, dass das auch das eine Überlebensstrategie war. Seine Frau Susie Bick, eine Modedesignerin, hat ihn übrigens scherzhaft zu Hause The White Ceramicist genannt, was natürlich eine Paraphrase ist von White Supremacist, also ein Rassist, ein Weißer, aber auf die weiße Keramik bezogen. Wir wissen ja bekanntlich, dass Nick Cave alles andere als ein Rassist ist, aber nur um quasi die Fixierung damit humoristisch anzuzeigen. Das war schon natürlich ein Stück weit zwanghaft, aber eben auch therapeutisch, wie seine ganze Kunst.
Aber es ist schon interessant, weil es so ein bisschen nach dem Gegenteil klingt von dem, was wir gerade über Pete Doherty gehört haben, nämlich, dass Cave ein sehr konkretes Konzept hatte und mit dem ins Keramikstudio gegangen ist und diesen Leidensweg und Lebensgeschichte des Teufels sich überlegt hat mit sehr, sehr vielen Themen, die er auch selber analysieren kann und will. Ich habe auch gelesen, dass Caves Kunststudium, er kommt ja aus der Kunst, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, tatsächlich daran gescheitert sein soll, dass er immer nur über die Kunst reden wollte und keine Zeit gefunden hat, tatsächlich welche zu machen. Was genau das Gegenteil ist von dem, was Pete Doherty gesagt hat, nämlich Pete Doherty möchte eigentlich nicht darüber reden, sondern nur machen.
Ja, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, was Künstler, insbesondere auch Rockmusiker, über ihre eigene Arbeit sagen. Auch selbst bei Nick Cave, ne, den ich als sehr offenen, teilnehmenden Gesprächspartner erlebt habe und auch das Interviewbuch so las und auch wie er dann auftritt an seinen Konzerten, die was von einer Kommunion haben. Ne? Also der schroffe Künstler von früher, der sich abdreht und sein Publikum negiert oder es vielleicht sogar beschimpft, ist zu einem geworden, der das Mikrofon aus der Hand gibt, ständig Leute berührt, irgendwie runtergeht. Das ist ein umgedrehter Handschuh, ne, wenn man möchte. ob er wirklich keine Kunst produziert hat, wage ich jetzt so ein bisschen zu bezweifeln. Man muss auch sehen, das ist ein junger Mann in einem kalten Atelier, hat kein Geld, der hat eine Band, die plötzlich etwas reißt, Geld verdient und spielen kann. Es ist, glaube ich, relativ klar, wofür man sich da entscheidet in den späten 70ern, Anfang 80er Jahren. Das ist deutlich attraktivere Modell, Rockstar zu werden. Als wie gesagt, in ungeheizten Räumen Bildern zu malen. Aber ich glaube dennoch nicht, obwohl Cave so gut sprechen kann über seine eigene Musik, über das Dichten, auch über seine Keramik, dass er wirklich mit vorgefertigten Konzepten reingeht. Ich glaube, das Therapeutische ist immer auch etwas, was sich ereignet und verändert. Ich glaube schon, dass er eine Idee hatte, er will jetzt einen Teufel töpfern, aber wie die einzelnen Figuren dann aussehen werden, ob das 17 Stationen werden oder vielleicht auch nur 3, also so schreibt er auf jeden Fall nicht. Und das merkt man seinen Songs schon auch an. Das ist jetzt nicht etwas, wo am Anfang schon klar wird, wie es endet. Ganz im Gegenteil, das nimmt manchmal Wendungen, die man so nicht vermutet. Und das ist ein Stück weit auch bei diesem Teufel so. Ne? Also es sind eher bekannte Motive, wie er sich die Frau nimmt. Dann das Überraschende, dass er ein Kind tötet. Hat der Teufel ein Kind? Eigentlich ja nicht. Zumindest kein anerkanntes. Das ist dann eben Cave, der da reinkommt. Also das verändert sich schon. Ist jetzt nicht auf dem Reißbrett entworfen, das glaube ich nicht. Aber er kann tatsächlich sehr gut drüber reden. Und es kann schon gut sein, dass es darin liegt, dass man mal auf einer Kunstakademie war und das da ein Stück weit auch gelernt hat, was man jetzt von Pete Doherty noch nie behaupten konnte, dass er irgendwas besonders Interessantes gesagt hätte in seinen Interviews.
Das heißt aber, würdest du sagen, dass seine Kunst oder seine Keramikfiguren dir jetzt auch neue Perspektiven auf seine Musik geliefert haben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt so eine Entwicklung bei Nick Cave in den letzten 8 Jahren, die schon immer dem Religiösen, quasi auch dem Buchstaben nach, näher kommt. Er ist noch nicht ganz da. Er sagt auch im Interview, ich bin eigentlich nicht Christ, aber ich beschäftige mich mit religiösen Fragen und ich versuche immer noch herauszufinden, was das heißt. Insbesondere das Konzept Erlösung, was natürlich ganz klar ein biblisches Konzept ist.
Ne?
Und Vergebung, ja. Genau. Ganz klar ein christliches, ein biblisches Konzept ist, wie es da drin steht. Da kommt er dem noch einmal ein bisschen näher. Ob es jetzt wirklich neue Perspektiven auf seine Musik zulässt, weiß ich nicht so genau. Da könnte man jetzt diese 17 Figuren auch ein bisschen überschätzen, wenn man ihnen das so zuschreibt. Aber ich glaube, was eben da immer drin ist, also quasi das Allgemeine und eben auch das sehr Konkrete auf Nick Cave selbst bezogen, was sehr interessant ist an jedem Rockstar. Ne? Also vermag er was Allgemeines zu formulieren oder zu vermitteln, was dann eben ganz viele Leute berührt oder interessiert oder wo sie sich identifizieren können damit. Und was ist dann aber auch ganz idiosynkratisch, individuell, quasi an die Figur geboten des Rockstars. Das kann man auch bei dieser Keramikserie sehr gut sehen und damit vielleicht einen Blick schärfen, eher für das, was Nick Cave insbesondere live bei seinen Konzerten macht.
Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen, würdest du sagen, Nick Cave hat es verdient, auch in der Kunst Sichtbarkeit zu kriegen?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt keine Unschuldigkeit im kapitalistischen Kunstbetrieb sozusagen. Es ist ja klar, dass wir drauf gucken, weil der Künstler in diesem Fall einfach auch schon sehr bekannt ist und weil wir hoffen damit, dass wir auch Leute erreichen, die sich jetzt mit sowas auseinandersetzen, was sie sonst vielleicht nicht getan hätten. Also die Frage, ob man sonst jetzt nach Holland gereist wäre, muss man natürlich ganz klar verneinen. Ich meine, es ist 2 Tage Reise, ne, die nur schon dafür drauf ging und dann noch schreiben und so weiter. Das macht man jetzt nicht über einen Künstler, eine Künstlerin, die man nicht kennt, das ist ja ganz klar. Ja. So funktioniert das System, so funktionieren wir alle aber auch. Also da gibt es eigentlich gar keine Schuld zu verteilen, finde ich. Das ist von daher ein bisschen müßig, aber man kann schon sagen, dass es jetzt nicht umsonst war, da hingegangen zu sein. Nicht nur, weil man einfach, wie ein Stück weit zu erwarten, einen sehr offenen, auch humorvollen, und da gewichtigen Gesprächspartner erlebt hat, was einfach, also ich bin schon lange auch im Pop-Business unterwegs, einfach wirklich nicht die Regel ist da. Ja? Es ist halt eine Ausnahme, wie gut er das kann. Und zum anderen ist es auch die Kunst, die das ein Stück weit einlösen kann. Ne? Also dass man nicht das Gefühl hat, man wird jetzt hier zugebullshittet von einem eloquenten, relativ weisen Mann, der viele Therapien hinter sich hat und die Kunst auch als solche begreift, sondern man sieht es dann schon auch in der Kunst, man kann das ein Stück weit zurückbinden. Das ist beides einfach schon mal sehr außergewöhnlich. Von daher, er hat es nicht verdient, sagen wir mal so.
Super, vielen Dank, Tobi.
Danke dir, Johanna.
Über Musiker, die auch Kunst machen, habe ich mit Saskia Trebing und Tobi Müller gesprochen. Wenn ihr Pete Dohertys Kunst noch sehen wollt, könnt ihr das in der Ausstellung Felt Better Alive noch bis zum 26. April tun, in der Janine Bean Gallery in Berlin. Um Nick Caves Keramikfiguren in der Ausstellung The Devil Alive zu sehen, müsst ihr in die Niederlande, zum Museum Voorlinde. Bis zum 16. März habt ihr Zeit. Ich bedanke mich bei Sarah-Marie Plekat, die mit mir die Redaktion für diese Folge hatte, und natürlich bei Saskia und Tobi vom Monopol-Magazin. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt das doch gerne weiter. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.